Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Was muss das damals für eine unfassbare Erfahrung für die Jüngerinnen und Jünger gewesen sein? An diesem ersten Ostermorgen haben sie keine Ostereier gesucht, sondern sie haben Jesus im Grab gesucht und nicht gefunden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragten die Engel die trauernden Frauen. Oder wie es in dem Lied heißt, wir brauchen Jesus nicht. Wir brauchen Jesus nicht. Bei den Toten suchen, da ist er nicht, da ist er nicht. Da ist er nicht. Er ist auferstanden. Heute, über 2000 Jahre später, ist die Bedeutung dieses Ereignisses noch genauso groß. Wenn Jesus damals denn tatsächlich auferstanden ist, ja, dann hat es doch Auswirkungen für unser Leben. Heute. Bevor wir über die Auswirkungen sprechen, dieses Ostermorgens, ein paar Worte an die Skeptiker oder vielleicht habt ihr, die ihr gläubig seid, heute Nachmittag mit irgendwelchen Verwandtschaften und so Gespräche und sagt, ach du mit deinem Glauben, es ist doch alles, stimmt doch alles nicht oder so. Ja, natürlich können wir keinen überzeugen, aber man kann doch auch ein bisschen Argumente überliefern und drüber nachdenken. So mal erster Gedanke, wenn die Jünger jedoch am Ende des Lebens alle geflohen sind aus Angst, wenn sie schon nicht zu einem Lebenden gestanden haben, ja, wieso sollten sie jetzt plötzlich zu einem Toten stehen, der sie doch maßlos enttäuscht hat mit dieser Messias-Erwartung, den sie hatten? Oder zweitens, wenn die Jünger sich das alles tatsächlich ausgedacht haben, das mit dem leeren Grab, dann gründet ja das komplette Christentum auf einer Lüge. Und Lügen oder Lügengebäude halten normalerweise nicht so lang. Aber der größte Beweis des leeren Grabes und der Auferstehung sind eigentlich die Menschen, die davon reden. Die damals davon geredet haben. Ein Petrus, der im wichtigsten Moment versagt hat, wird zur Säule der ersten Gemeinde. Ja, wer mag ihn denn dazu gewählt haben, ja, wenn das alles nur ausgedacht ist? Oder ein Jakobus, der Bruder des Herrn, wird eigentlich vorher nicht erwähnt, aber er wird zum Apostel, der sein Leben gibt. Und jeder, der Geschwister hat, der weiß, wie schwer das ist, die Geschwister von einem zu überzeugen. Ja, für verrückt haben sie Jesus gehalten, die ganze Familie, nachzulesen in den Evangelien. Und schließlich ein Paulus, der die Christen ans Messer lieferte, der sie verfolgte, der sie hasste, auslöschen wollte, wird zum wichtigsten Missionar der ganzen oder der ersten Stunde. Okay. Wenn nun Jesus wahrhaft auferstanden ist, was viele hier glauben von ganzem Herzen, dann heißt es etwas für unser Leben, nämlich Folgendes. Die Karfreitage und die Karsamstage haben nicht das letzte Wort in unserem Leben. Was meine ich damit? Jeder von uns muss Dinge durchmachen, die wir am liebsten vermeiden möchten. Wenn wir nur könnten. Der Karfreitag spricht vom Leiden, von Angst, von Gebundenheit, Verachtung, von Mobbing. Leid durch Verlust eines lieben Menschen. Leid durch Verletzungen, die andere einen zufügen. Angst vor der Zukunft. Und die Frage an Karfreitagen unseres Lebens heißt, was mache ich mit Leid und Schmerz? Und du bist vielleicht hier am Ostersonntag und sagst, na ja, aber ich irgendwie, persönlich bin ich noch am Freitag. Was mache ich also, wenn alles über mir zusammenfällt, wenn ich nicht mehr kann? Der zweite Tag in unserem Leben, den es immer wieder gibt, ist der Samstag. Und der steht für Zweifel. Der Kar-Samstag. Die Jünger wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Was war das Ganze? Ungewissheit, Verwirrung. Und dann schließlich der Sonntag, den wir heute feiern, steht für die Hoffnung und für die Freude. Wie komme ich zu den Tagen der Freude? Dieser Weg vom Karfreitag zum Ostersonntag ist ein Weg vom Dunkel ins Licht. Und den möchte ich mit euch heute gerne gehen. Der Freitag. Ich bin so froh, dass Jesus den Freitag kennt. Und an ihm sehen wir, was er macht an den Tagen seines Leidens. als es ihm dreckig geht, als er dem Tode geweiht war, als er vor dem Super-GAU seines Lebens stand. Von zwei Dingen lesen wir in den Evangelien. Erstens, er sucht die Nähe seiner Freunde. Er sucht die Nähe seiner Freunde. Beim Abendmahl sagte er, ich habe mich so danach gesehnt, mit euch dieses Mahl zu feiern. Er geht in den Garten, um zu beten, und er nimmt drei Freunde mit. Er sagt ihnen ganz genau, wie er sich fühlt. Normalerweise, wenn es uns schlecht geht, dann ziehen wir Masken auf. Aber Jesus zeigt, wie es geht. Er zieht die Maske runter, lässt sie fallen und sagt, so geht's mir, ich bin bis aufs Äußerste betrübt. Freunde, mit denen wir reden können. Haben wir solche Menschen? Haben wir Menschen, wo wir Masken fallen lassen und einfach sind, wie wir sind? Deswegen betonen wir auch in unserer Gemeinde, es ist wichtig, es nicht allein zu bleiben, nicht nur in den Gottesdienst zu gehen, sondern auch eine kleine Gruppe zu haben, eine, wo man Offenheit lebt miteinander, wo man miteinander Freude und Leid teilen kann. Jesus hatte diese Kleingruppe und jetzt wird sie nochmal in einer ganz besonderen Weise wichtig für ihn. Ein KZ-Häftling wurde einst gefragt, wie er durch diese grausame, furchtbare Zeit im KZ gekommen ist und heute wieder leben kann. Seine Antwort war, Gott und Freunde. Gott ist das Zweite. Er sucht, Jesus sucht die Nähe seines Vaters. In Markus 14 lesen wir oder betet Jesus folgendes Gebet. Aber mein Vater, dir ist alles möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Und sein Gebet beinhaltet drei Dinge, die auch wir beten können, wenn unser Herz bricht. Gott, du kannst alles. Gott, ich weiß, dir ist alles möglich. Zweitens, Gott, ich möchte diese Schmerzen nicht erfahren. Und drittens, Gott, dein Wille, nicht mein Wille, geschehe. Das tun wir, wenn wir leiden, wenn wir durch eine harte Zeit gehen müssen. Wir suchen die Nähe von Freunden und wir suchen die Nähe des Vaters und wir beten, wie Jesus gebetet hat. Der Samstag. Jesus ist gestorben und jetzt haben wir seine Jünger, seine Freunde vor Augen. Das massive Kreuzerlebnis liegt gerade hinter ihnen. Und sie sind verwirrt. Zweifel beschleichen sie. Sie hatten all das gesehen, was Jesus getan hat. Blinde geheilt, ja sogar Tote auferweckt. Übers Wasser ist er gegangen. Sie hatten Gottes Schöpfermacht am eigenen Leib erfahren. Und jetzt hätte Jesus nicht zu jeder Zeit runterkommen können von diesem Kreuz. Warum tat er es nicht? Was hielt ihn denn an diesem Kreuz? Sicher nicht nur die Nägel. Nein, es war seine Mission. Es war seine Leidenschaft für uns verlorene Menschheit, für dich und für mich. Jesus ist absichtlich diesen Weg gegangen, für uns. Er ist unseren Tod gestorben, er hat das ganze Schlamassel ertragen. Er war kein Märtyrer im eigentlichen Sinn, sondern als Gottes Sohn Missionar. Es war sein Auftrag, Gottes Liebe zu zeigen gegen allen Hass, sich kreuzigen zu lassen in diese Welt hinein, sich bespucken zu lassen, sich verachten zu lassen, weil ja so viele auch verachtet werden, bedingungslos bis in den Tod. Und das können wir heute im Licht von Ostern sehen. Aber die Jünger zweifelten, haben sich schuldig gefühlt. Vielleicht haben sie sich hinterfragt, was hätten wir tun können? Vielleicht hätten wir Judas davon abhalten können, Jesus zu verraten. Was, wenn wir nicht weggelaufen wären? Sie fühlten Scham. Petrus hat sich zutiefst geschämt. Angst inmitten von Orientierungslosigkeit. Ihn haben die Oberen des Volkes Pilatus übergeben und er gab den Befehl. Ja, was werden sie da mit uns machen? Was in aller Welt sollen wir jetzt tun? Kennst du dieses Gefühl? In deinem Leben, was in aller Welt soll ich jetzt tun? Du bist voller Hoffnung in eine neue Arbeit gekommen oder hältst die Kündigung. Voller Hoffnung ins Leben gestartet, dann eine Diagnose, ein Rückschlag. Du bist angetreten, eine erfüllte und glückliche Ehe zu leben und stehst vor einem Scherbenhaufen und fragst dich, was soll das? Wohin? Wer bin ich jetzt? Es gibt tausend Wege, durch die Samstage der Verwirrung zu gehen. Eine ehrliche Frage an dich. Die Jünger haben Jesus alle verlassen, schreiben die Evangelisten. Hast du Gott den Rücken zugewandt? Seiner Gemeinde? Wegen Enttäuschung und Leid? Wisst ihr, viele verabschieden sich vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich. Dann ist es heute Zeit, zurückzukehren. Es ist okay, an Gottes Weisheit zu zweifeln, an seinem Timing, wenn Schlimmes widerfährt. Es ist okay an den Samstagen der Verwirrung. Aber die Frage ist, wie komme ich durch? Ich muss mich an Gottes Versprechen erinnern. Zweifle nie in der Dunkelheit an, was dir im Licht gesagt ist. Dieses Buch, die Bibel, enthält über 7000 Verheißungen, Versprechen, Zusagen Gottes. Kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, gab er seinen Jüngern ein großes Versprechen. Was hat er ihnen gesagt? Er sagte, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen. Genau das tun sie gerade an dem Samstag. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Wisst ihr, das Problem ist, dass viele diese Versprechen gar nicht kennen. Wenn ich natürlich nicht weiß, was mir geschenkt ist, was mir zugesagt hat, dann gibt es so eine Reaktion, nämlich Sorgen. Dann hängt ja alles von mir ab. Wenn ich früher was ausgefressen habe, als Kind, ja, jemandem Schaden zugefügt habe, also jetzt mal zum Beispiel ein Auto angefahren mit meinem Fahrrad oder so, habe ich mir Sorgen gemacht. Aber dann bin ich nach Hause gekommen und so, ja, ich habe Mist gebaut. Und mein Vater hat dann gesagt, pass mal auf, kann nicht so schlimm, wir haben eine Haftpflichtversicherung. Ja. Und auf einmal was vergessen. Ah, ist alles beglichen, ist alles gut. Und so ähnlich funktioniert es ja auch mit Gott. Wenn du nur wüsstest, für was er alles sorgen will für dich in deinem Leben. Er liebt es, unsere Karfreitage in Auferstehungen zu verwandeln. Das durfte ich am eigenen Leben erfahren, in der größten Krise meines Lebens. Da spricht dann Gott zu uns. Durch sein Wort, durch andere Menschen. Gott sieht dich, er liebt dich und er kann sogar Schlechtes in Gutes verwandeln. Jesaja 43, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen. Und wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Halleluja. Und dann kommt der dritte Tag, der heutige Tag, der Sonntag, der Tag der Freude, der Auferstehung. Und das wollen wir heute feiern. Die Sonne war gerade am Aufsteigen, aber der Sohn Gottes war schon aus dem Grab gestiegen. Als Jesus auftauchte und sich zeigte, allen, erst den Frauen, dann den 500 Leuten, wie Paulus schreibt, waren die Jünger außer sich. Es dauerte eine Weile, bis sie das fassen konnten. Mit einem Mal hat sich plötzlich alles grundlegend nochmal verändert. Ihr Meister, ihr Freund, ihr Herr, er lebt. Sie haben nicht umsonst geglaubt. Sie hatten nicht umsonst alles aufgegeben. Auf einmal sahen sie alles in einem neuen Licht. Gott hat sein Wort erfüllt. Er hat Jesus ins Recht gesetzt und alle Feinde und alle Kritiker Lügen gestraft. Furchtlos gingen sie fortan durchs Leben, weil sie wussten, dass sie zwar getötet werden könnten, so wie er, aber dass sie wie er auch auferstehen werden. 11 Leute haben angefangen, die Nachricht weiterzugeben, natürlich dann noch viel mehr in der ersten Stunde, weil sie den Herrn gesehen haben. Weil sie gedacht haben, das ist die größte Botschaft, die es überhaupt in dieser Welt gibt. Und seither haben Millionen von Menschen dieser Botschaft vertraut. Und ihr gehört dazu. Den Auferstandenen erfahren. Wie kommen wir zu den Tagen der Freude, indem wir glauben, auch wenn wir nichts sehen. Immer wieder unseren Glauben auf ihn setzen, der ja nicht mehr da hängt, Gott sei Dank. sondern der mitten unter uns ist, jetzt, gerade, jederzeit ansprechbar ist für uns. Weil er auferstanden ist, will er uns heute führen wie die Jünger damals. Wie kommen wir zur Freude der Auferstehung? Wir kommen dazu, wenn wir ihm unser ganzes Leben hingeben, ihn auf den Thron unseres Lebens lassen, ihn Herr sein lassen, dann bricht die Freude durch. Nicht, wenn er so einen kleinen Bereich unseres Lebens hat. Naja, ist auch schon da, das Ruhekissen. Auferstehungsfreude strömt in unser Herz, wenn wir Jesus über alles setzen, über jede Beziehung in diesem Leben. Jede, hör mir zu, jede Beziehung. Auch über die Beziehung deiner Kinder, deiner Frau, deiner liebsten Menschen. Jede Beziehung. Und über alles in unserem Leben, über unser Geld, über all unsere Bedürfnisse, über alle Schmerzen, über alle Sorgen. Übersprudelnde Freude wird in unser Leben kommen, wenn wir aus Fan-Christen Nachfolger werden. Auf Gottes Kraft, auf sein Wort vertrauen, ist mehr als positives Denken. Gott will es für uns machen. Gott hat den Tod Jesu besiegt. Er hat den Stein vom Grab weggerollt und er wird auch die Steine von deinem Leben rollen, von den Dingen, die dir Tod bringen, die dir das Leben schwer machen. Aber um das zu erleben, musst du glauben. Glauben mehr als an deine Gefühle, an deinen Verstand, an andere Menschen oder Umstände. Und dazu lädt er dich ein, an diesem Ostermorgen. Streck dich aus nach Gottes Gegenwart. Erinnere dich an die Zusagen Gottes an den Samstagen und verlass dich auf seine Kraft. Wenn du das tust, dann kannst du alles bezwingen, alles durchstehen. Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und in diesem Auferstehungsleben sollen wir leben. Unser Verstand ist limitiert, wir denken 3D. Aber Gott hat viel mehr Dimensionen. Gott ist einfach größer. Jesus ist die Auferstehung. Das bedeutet, die Antwort ist nicht ein Prinzip, sondern eine Person, an die wir uns binden, immer wieder neu. Was wir vor allem brauchen, ist nicht Religion, Rituale oder Regeln, sondern diese Beziehung zu Jesus, dem Auferstandenen. Und die ist möglich wegen diesem Tag, wegen Ostern. Nichts ist stärker als das Licht von Ostern. Nichts braucht uns mehr gefangen nehmen, selbst nicht in den dunklen Stunden unseres Lebens. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, uns, jedem Einzelnen, dass das Licht von Ostern unser Leben durchflutet. Frohe Ostern. Amen.